Olaf Scholz hat im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt und Robert Habeck hat die Gunst der Stunde genutzt, um Friedrich Merz und die gesamte CDU fachgerecht einzutuppern.
Und jetzt sagen Sie, das wollen wir in Zukunft alles anders machen. Aber Sie verweigern die Antwort, wie Sie es machen wollen. Ihre finanzpolitischen Vorstellungen haben wir doch nicht, weil das Wochenende überlebt.
Was Habeck sonst noch so über die eigenen Pläne, die Versäumnisse der Ampel und die CDU gesagt hat, wir schauen es uns mal an. Und damit, hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf die Rede von Robert Habeck zur Vertrauensfrage von Olaf Scholz. Er hat in den ersten 7 Minuten erstmal das Parlament angezählt nach dem Motto, wir könnten hier doch vernünftig weiterarbeiten. Europa beschäftigt sich gerade mit sich selbst. Frankreich Regierungskrise, Deutschland Regierungskrise, EU-Kommission gerade gegründet. Und in anderen Ländern der Welt geht's gerade zur Sache. Zum Beispiel wird jetzt ja bald Donald Trump das 2. Mal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da ist es schon ziemlich bitter, dass die 2 größten Volkswirtschaften in Europa, Frankreich und Deutschland, keine vernünftige Regierung haben. Und ich sag mal so, nachdem er mit dem staatsmännischen Teil fertig war, ging es gleich zur Wahlkampfrede über. Und die klang so.
Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt trotzdem beginnt der Wahlkampf und wir werden unsere Programme hart gegeneinander halten. Und wir fangen ja damit heute schon an. Alles gut, alles richtig. Trotzdem lohnt noch einmal der Blick zurück. Nicht im Sinne, um auf oder gegen zu rechnen, sondern um zu verstehen, in welcher Situation wir uns hier befinden und um zu fragen, ob wirklich die Lehren tief genug gezogen sind, auch für die Kommunikation und die Aufbereitung der eigenen Antworten. Jedenfalls meine ich, dass die Blindheit gegenüber der historischen Zeit und auch der Selbstbetrug, der damit verbunden ist, fehl am Platze ist. So kann man sagen, dass diese Regierung, die Ampelregierung, ein schweres Erbe geerbt hat. Eine schwere Verschuldung. Eine Verschuldung. Und jetzt werden Sie sagen, wieso? Unsere Haushalte waren doch immer ausgeglichen. Das stimmt. Aber um welchen Preis? Die Schuld war nicht mehr im Haushalt, die Schuld ist in einer runtergewirtschafteten Bundeswehr, bei bröselnden Brücken, bei verspäteten Bahnen, bei nicht sanierten Schulen, bei fehlender Investitionstätigkeit im Lande. Sie werden vielleicht sagen, wir haben Ihnen doch ein Land im Wirtschaftswachstum übergeben. Das stimmt nicht, sehr geehrte Damen und Herren, es stimmt nicht. Seit 2018 hat Deutschland kein richtiges Wachstum mehr verzeichnet. Wir haben es mit einer tiefen Strukturkrise dieses Landes zu tun, mit einer tiefen Strukturkrise des Landes, die ausgesessen wurde in 16 Jahren großer Koalition unter Führung der Union. Es ist die Betriebsblindheit und Selbstverliebtheit auch dieser Reden, die nicht erkennt, in welcher Phase die Ampelregierung arbeiten musste und in welcher Phase wir uns noch immer befinden.
Also es stimmt natürlich, die GroKo hat der Ampel keine wachsende Wirtschaft übergeben und das Jahr 2019 war mies, aber 2020 bzw. 2021 war natürlich auch Corona. Ne? Das war nochmal eine ganz andere Krise als der Ukraine-Krieg. Muss man schon mit berücksichtigen. Trotzdem stimmt es. Und der Punkt davor, der war sehr sauber ausgespielt. Ja, die Haushalte waren ausgeglichen, aber nur, weil zum Beispiel die 2% NATO-Quote nicht erfüllt wurde, auf die Union ja jetzt zum Beispiel so besteht, nur weil die Zinsen extrem niedrig waren und nur weil nicht genug investiert wurde. Und diese 2 Sachen zusammen, im Zusammenhang, ja, also niedrige Zinsen plus trotz schon milliardenschwerem Investitionsstau nicht genug zu investieren. Die rächen sich natürlich heute doppelt und dreifach. Was guckt man heute zurück und würde sagen, boah, waren damals die Bedingungen gut? Ja, 2015, 2016, 2017, 2018, niedrige Zinsen, wachsende Wirtschaft, ja, um da eine fette Investitionsoffensive zu starten. Aber nein, es wurde immer aufgeschoben, immer weiter aufgeschoben. Und man darf auch nicht verkennen, auch die Ampel hat das weiter aufgeschoben. Auch unter der Ampel waren die Nettoinvestitionen flat bei null. Ja, ja, im Bundeshaushalt wurde ein kleines bisschen was draufgepackt, aber ein Großteil davon wurde von der Inflation aufgefressen. Ein großer Teil, der draufgepackt wurde, sind allein Aktienkäufe, die für die Aktienrente vorgesehen waren. Keine echten Investitionen, auch wenn sie im Investitionstitel stehen. Und deshalb muss man sagen, nein, die Ampel hat auch das, ja, nicht wieder gut gemacht, hat daraus nicht gelernt und jetzt hat man bei der nächsten Regierung diese Notwendigkeit, diesen Investitionsstau abzubauen. Ein Investitionsstau wohlgemerkt, der ein schlechteres Timing nicht haben könnte, als dass jetzt wir eine krass alternde Gesellschaft haben. Ja, bis 2036 werden 19,5 Millionen Boomer aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, nur 12,5 Millionen neue Arbeitskräfte werden nachkommen, also eine Lücke von 7 Millionen Erwerbstätigen, 7 Millionen Arbeitskräfte, die fehlen, um erstens mehr Rentner zu finanzieren, zweitens diese Jahrhundertaufgabe Klimaschutz hinzubekommen und drittens dann noch die Investitionsrückstände und den Stau der Vergangenheit aufzuholen. Na, das ist ein ziemliches Los, was die junge Generation, was unsere Generation ja, da jetzt gezogen hat. Danke für nix.
Wir haben weiterhin es zweitens mit einer, ich würde sagen, fundamental dramatischen Fehleinschätzung der geopolitischen Lage zu tun gehabt, geerbt von der Großen Koalition. Ein nahezu rückblickend unverständliches Vertrauen in die Gaszuflüsse aus Russland. Eine Blindheit. Nein, das sagen Sie immer. Nord Stream 1 wurde unter Schröder und Fischer beschlossen. Der Punkt ist ein anderer. Sie haben nach dem ersten Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine unter der Führung von Merkel und unter dem Minister Altmaier und Gabriel die Energieinfrastruktur des Landes an Gazprom und an Rosneft verkauft. Und Sie wollten die Abhängigkeiten noch größer machen durch Nord Stream 2. Das ist eine grandiose historische Fehleinschätzung gewesen.
Also der größte Gasspeicher in Deutschland, in Reden ist der, der wurde von der BASF-Tochter Wintershall verkauft an eine Gazprom-Tochter, das stimmt, das meint Robert Habeck damit. Und die Ölraffinerie Schwedt, die zu 90% Berlin und Brandenburg mit Öl und Ölprodukten, Sprit, Benzin etc. versorgt, Diesel, auch ein großer Teil Bitumen außerdem. Da wurde erlaubt, dass Rosneft sich einen noch größeren Anteil einverleibt. Zwei historische Fehlentscheidungen, die im Übrigen nach der Krim getroffen wurden, ja, nach der Krim-Annexion.
Den Wohlstand des Landes auf die ewig freundlichen Beziehungen zu Wladimir Putin aufzubauen. Es ist ebenfalls eine Fehleinschätzung gewesen, dass Deutschlands Exportmodell als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt haben wir 50% unseres Wachstums immer durch den Export. Ja, das hat kein anderes Land. Deswegen sind wir ein großer Profiteur der Globalisierung gewesen, aber natürlich auch besonders verwundbar, wenn die Globalisierung ins Stocken gerät. Und Sie haben komplett übersehen, was in China passiert. Sie haben ausgeblendet, dass Donald Trump schon mal Präsident war und es wiederkommen könnte. Sie haben immer weiter blind darauf vertraut, dass das alles so weitergeht. Das ist die zweite grandiose Fehleinschätzung gewesen. Und die dritte ist gewesen, und dann freue ich mich ja, dass Sie das hier anders darstellen, aber es sind nur die Worte, nicht die Taten. Die dritte war, dass die Amerikaner immer für unsere Sicherheit haften. Nur deshalb konnte der Haushalt unter der Ära Merkel saniert werden. Nur weil wir 1,3% des BIP in die Rüstungs- und Verteidigungsfähigkeit gestellt haben, konnte der Haushalt saniert werden. Ja, und jetzt sagen Sie, das wollen wir in Zukunft alles anders machen. Aber Sie verweigern die Antwort, wie Sie es machen wollen. Ihre finanzpolitischen Vorstellungen haben wir doch nicht, weil das Wochenende überlebt. Wie wollen Sie denn die nächsten Jahre damit agieren? Und das ist der eigentliche Punkt, den ich machen will.
Autsch, 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 kann man da nur sagen. Robert Habeck hat hier völlig recht, legt den Finger in die Wunde. Die CDU tönt ja ganze Zeit, ja, Deutschland muss das 2% NATO-Ziel einhalten. Ja, haben es selber nicht eingehalten, denn dann hätten sie mal mindestens 20 Milliarden Euro mehr jedes Jahr für Verteidigung ausgeben müssen. 1,3% der Wirtschaftsleistung auf 2% der Wirtschaftsleistung hoch wären damals so ungefähr 20 Milliarden gewesen. Ja, dann hätte Wolfgang Schäuble zum Beispiel aber und auch danach Olaf Scholz nicht die eigene schwarze Null abfeiern können. Das hat man dafür geopfert. Und was Robert Habeck anspricht, ist das Wahlprogramm der Union, was jetzt vorgestellt wurde, beziehungsweise der Entwurf dessen wurde vorgestellt. Und dazu habe ich im Geld für die Welt Newsletter eine Analyse geschrieben. Hier, CDU-Programm, ein Geschenk für SPD und Grüne. Was im Programm steht, was das kostet und wie SPD und Grüne das nutzen könnten. Turns out, da sind 100 Milliarden Euro. 100 Milliarden Euro an Steuer- und Abgabensenkungen. 52% davon gehen an die obersten 10%. 28 Milliarden davon gehen an das oberste Prozent, ja, an die, die das meiste verdienen. Und nur 12 Milliarden, nur 12% von diesen Steuern- und Abgabensenkungen würden an die ärmere Hälfte gehen. Also es ist ein Programm der CDU, was nicht auf die Mitte ausgerichtet ist, nicht auf die Mehrheit der Masse der Leute, sondern auf die obersten 10%. Und dazu kommt, es ist mit den einfachen Grundrechenarten schlicht und einfach nicht zu finanzieren. Denn wenn man an der Schuldenbremse festhält, wie die Union es ja nun mal macht, gleichzeitig Steuererhöhungen ausschließt und dann solche Steuersenkungen wie Unternehmenssteuer runter, Soli streichen, Mittelstandsbau bei der Einkommenssteuer abflachen, Pendlerpauschale erhöhen, wenn man all das dann will, ja, Mehrwertsteuer in der Gastro, all das, alles aufgezählt im Artikel übrigens, wenn man all das will, aber nirgendwo Steuern erhöhen und nicht die Schuldenbremse reformieren, dann geht das Ganze nun mal nicht auf. Wenn ihr die einzelnen Maßnahmen nochmal nachlesen wollt, checkt den Geld für die Welt Newsletter gerne aus. Link gibt's unten in der Videobeschreibung. Und wer noch ein Geschenk zu Weihnachten braucht, ja, man kann auch Geld für die Welt Newsletter-Abos verschenken. Checkt das gerne mal aus. Ja, wenn ihr Freunde, Bekannte, Familienmitglieder habt, die vielleicht sich für politische Analysen interessieren, wäre das doch noch ein passendes Geschenk auf der letzten Rille. Das kommt dann sofort per E-Mail ins Postfach und funktioniert sogar noch am Heiligen Abend, wenn man keinen Bock hat, mehr in die überfüllte Stadt zu gehen, sich durchzukämpfen und noch ein Geschenk braucht. Ist das ja der Ausweg, der Retter in letzter Not. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung.
Nach 3 Jahren, die Sie uns beobachtet haben, haben Sie sich eingenistet in eine Oppositionsrhetorik. Aber jetzt auf einmal, im Grunde seit 3, 4 Tagen, wo Ihr Wahlprogramm da ist, müssen Sie sich nicht mit uns, sondern mit der Realität beschäftigen. Und den Realitätscheck haben Sie noch nicht mal am Wochenende bestanden. Das muss man so klar sagen, sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte Damen und Herren, alle Soldatinnen und alle Soldaten, alle Unternehmerinnen und Unternehmer, gut hingehört, die Vorschläge der Union sind nicht gegenfinanziert. Sie können das alles vergessen. Glauben Sie ihnen kein Wort, nichts davon kann kommen oder Sie geben andere Zusagen und Versprechen auf. Deswegen
Robert Habeck im Wahlkampf-Rage-Modus.
Deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir hart arbeiten.
Inhaltlich hat er recht. Übrigens ist der Bundestag so voll gewesen, wie, glaube ich, die ganze Legislaturperiode nicht.
Eine Reihe der Punkte zu lösen, die längst hätten gelöst werden können. Wir haben den Angriff auf unsere Energieinfrastruktur abgewehrt. Wir haben die Sicherheitspolitik neu aufgestellt. Wir haben das gierige Biest Inflation bekämpft und runtergebracht. Wir haben die Energiewende wieder auf Kurs gebracht. Und übrigens, Herr Merz,
das war übrigens auch Robert Habeck und nicht Christian Lindner. Ne? Christian Lindner meinte, er hätte mit seiner Sparpolitik die Inflation runtergebracht. Nein, das stimmt nicht. Es waren die geleasten LNG-Terminals, die Strom- und die Gaspreisbremse beispielsweise, die Beschaffung von Gas aus anderen Ländern, die die Energiepreiskrise hier gelöst haben. Es waren weder die hohen Zinsen der EZB noch das symbolische Festhalten an der Schuldenbremse, wie die FDP uns so gerne weiß macht. Ja? Sehr wichtig.
Der Strompreis heute beträgt 4,6 Cent ungefähr. Ja? Heute fließt wahrscheinlich Strom nach Frankreich und nicht umgekehrt. Ist jedenfalls günstiger als bei denen. Also nicht zu viel mit Jens Spahn reden, auch mal die Analysen sich anschauen.
Und der nächste Burn.
Wir haben die Klimapolitik.
Man stelle sich vor, es gibt nach der Wahl Koalitionsverhandlungen. Wir wissen, Jens Spahn hier im Bild will ja auch wieder Minister werden. Und er und Robert Habeck müssen in einem Kabinett zusammensitzen. Eieieiei. Glaubt ihr, dass das gut ginge? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich glaube nicht.
Papier in die Wirklichkeit gebracht. Wir haben die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Wir haben die Fachkräftegesetze modernisiert. Und wenn ich das noch sagen darf, jetzt wollen die Leute nach Deutschland und wir haben ihnen die Wege dahin erleichtert. Ich war gerade mit einer Delegation in Kenia bei einem deutschen Stahlunternehmen, das dort seine Leute ausbildet. Und die Menschen wollen nach Deutschland kommen. Sie lernen da jetzt Deutsch, sie lernen die Kompetenzen im Unternehmen. Aber diese Menschen kriegen schon mit, was in Deutschland los ist und wie hier diskutiert wird. Und ich weiß nicht, ob Sie sich klar machen, was Sie für einen Schaden anrichten, wenn Sie dieses Land nicht als weltoffen und freundlich darstellen. Vor allem hier ganz rechts draußen. Diese Partei ist die größte Gefahr für die Wirtschaft in Deutschland. für Wettbewerbsfähigkeit und für Wachstum. Ja, mit Ihrem Rassismus werden Sie das Land in eine schwere ökonomische Krise führen.
Ja, ich habe eben ja erzählt, ne, Deutschland alternde Gesellschaft, wie sehr wir auf Zuwanderung angewiesen sind. Und ja, es stimmt, wir können uns Rassismus ökonomisch nicht mal mehr leisten, aber wir haben ihn. Wir haben ihn auch versteckt, ja. Wer mit einem ausländischen oder einem ausländisch klingenden Namen versucht, einen Job zu bekommen, sich also bewirbt, versucht, eine Wohnung zu bekommen, sich da bewirbt, ja, vielleicht nur Englisch spricht am Anfang, der wird systematisch diskriminiert, ja, am deutschen Arbeitsmarkt, am deutschen Mietmarkt. Und das können wir uns hier nicht mehr leisten, ja. Und dann wird immer gesagt, ah, die müssen mal Deutsch sprechen, aber können die in Deutsch, ja, die sprechen aber nur gebrochenes Deutsch. Nee, vielleicht müssen wir uns auch mal ein bisschen lockerer machen und uns mal damit auseinandersetzen, was wir denn eigentlich für Integration tun können, ja. Mal das gebrochene Englisch ein bisschen aufarbeiten beispielsweise. Mal in die Leute hineinversetzen, ja, welche Hürden und Probleme die beispielsweise dann haben. Und ich weiß, ja, viele machen das nicht. Und wenn sie dann zum Beispiel im Krankenhaus sind und dann kommt da der Chirurg aus Bulgarien, ja, oder der Kardiologe aus Syrien oder sonst noch was, Fachkräfte aus dem Ausland, die hier unser Gesundheitssystem am Laufen halten. Im Gesundheitssystem ist ungefähr ein Viertel aller Beschäftigten eine Zuwanderungsgeschichte. Ja, nur mal so. Wir können uns gar nicht leisten, diese Menschen rauszuekeln, diese Menschen dem Rassismus auszusetzen. Ja, das funktioniert nicht. Denn schon ökonomisch nicht. Da bin ich nicht mal bei Moral, dass das moralisch verwerflich und ekelhaft ist. Stehen nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Sondern es ist eigene ökonomische Dummheit. Die Renten funktionieren sonst nicht. Muss man sich vielleicht mal klar machen.
Wir haben mit dem Startchancenpaket und Cem Özdemir jetzt mit dem Bemühen, das Digitalpaket hinzubekommen, den Fokus auf die Bildung und damit auf die Zukunft gelegt, während die Schulen und die Bildung in den letzten Jahren der Großen Koalition immer schlechter und immer verlotterter wurden. Aber war es genug? War es genug?
Nein.
Nein. Das muss man sagen. Wir waren häufig zu spät. Wir haben zu lange daran festgehalten, Juniper durch eine Erhöhung der Gaspreise sanieren zu wollen. Ich bedauere es, dass...
Heißt im Klartext, die Gasumlage, die Robert Habeck geplant hatte, war falsch. Und es stimmt.
Wir es nicht geschafft haben, einen Industriestrompreis einzuführen.
Auch falsch. Ist ein interessanter Move, dass er jetzt auch die Fehler aufzählt. Und zwar Fehler, die Gasumlage wurde ja am Ende sogar gar nicht eingeführt. Ja, ein paar Tage bevor sie geplant war einzuführen, wurde sie ja dann noch gekippt, dass er trotzdem dazu steht, dass es falsch war. Und das ist eine sehr gute und sehr wichtige Selbstansicht, denn sie war ein großer Fehler. Ja, faktisch, innerlich und kommunikativ.
Es ist ein Fehler und hoffentlich erweist er sich nicht als fataler Fehler, dass die Mietpreisbremse nicht früher beschlossen wurde. Also häufig waren wir zu spät. Aber
die Mietpreisbremse ist wirklich ein gottloser Fehler gewesen. Da hat sich die SPD von der FDP sowas von über den Tisch ziehen lassen. Noch im September habe ich dazu übrigens auch im Geld für die Welt Newsletter eine Analyse geschrieben. Eine Chronologie, wann wurde eigentlich was genau verhandelt? Wieso hat die FDP blockiert? Warum hat die SPD nichts dagegen gemacht? Warum hat der Kanzler nicht eingegriffen? Wen das interessiert, den Artikel verlinke ich auch nochmal.
Vor allem war es ganz häufig zu wenig. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist die Conclusio, die wir ziehen müssen aus diesen Jahren und die im Wahlkampf eigentlich zur Abstimmung steht. Die Ansage, wählt uns, wählt mich und ihr bekommt eine neue Wirklichkeit, wird schiefgehen. Und umgekehrt muss man sagen, dass die vermeintliche Normalität der Merkel-Regierungsjahre nur erkauft wurde durch politische Verdrängung und Leugnung der Wirklichkeit. In dieser Regierungszeit, in der Zeit der Ampel, war die Wirklichkeit so radikal.
Ist übrigens auch ein Vorwurf an Olaf Scholz. Das spricht Robert Habeck hier nicht aus. Ist aber so, denn Olaf Scholz war Finanzminister und Olaf Scholz hat, als er Finanzminister wurde, übernommen von Wolfgang Schäuble, auch die schwarze Null eingehalten, nicht mal die Mittel genutzt, um zu investieren, die die Schuldenbremse eigentlich ermöglicht hatte, weil er der Welt beweisen wollte, dass er genauso toll und genauso sparsam ein Finanzministerium führt, nach völlig falschen Prämissen und Vorgaben wie ein Wolfgang Schäuble.
Radikal. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die dramatisch nach oben gehenden globalen Temperaturen, aber auch die fehlenden Investitionen in Infrastruktur und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, dass wir alle, eigentlich alle, gelernt haben müssten, dass wir mit dem Weiter-so, dem Zurück in die Vergangenheit, nicht mehr nach vorne kommen. Jetzt habe ich Ihren Wahlprogrammslogan gesehen, liebe Union, irgendwie nach vorne. Aber was ich lese in Ihrem Programm, ist ein einziges Zurück. Und wir werden die Zukunft nicht im Rückwärtsgang erreichen. Wir werden nicht nach vorne kommen mit den Rezepten von gestern. Lassen Sie mich kurz durchdeklinieren, was ich meine. Sie wollen den Klimaschutz halten. Aber keine Antwort, wie Sie es umsetzen wollen. Technologieoffenheit, ja, das habe ich 10 Jahre davor gehört. In der Realität ist nichts passiert. Die Union sagt an, mit uns passiert wieder nichts im Klimaschutz. Zu den
Dazu kommt, dass sie ja das Heizgesetz rückabwickeln wollen, also zurück zu dem, was vorher Gebäudeenergiegesetz war und damit deutlich weniger Förderung für diejenigen, die ihre Heizung tauschen wollen. Der CO2-Preis soll aber trotzdem hoch. Das ist eine Kostenfalle. Hinzu kommt noch, das Gasnetz zu betreiben ist ja teuer. Man braucht Speicher, man braucht Netze. Wenn weniger Leute als Endabnehmer da dranhängen, ja, werden diese Fixkosten für die Speicher, für die Netze auf weniger Haushalte umgelegt, ergo teurer. Zusätzlicher Kostenfaktor. Das ist eine Kostenfalle, die Union für die Leute da aufstellt, aber nicht drüber spricht. Sollte man im Wahlkampf unbedingt drüber sprechen. Ich bin mal gespannt, wie das in den Talkshows so dann debattiert wird.
Als politischen Vorstellung habe ich mich schon geäußert. Nicht nur progressive Ökonomen. Jeder hat Ihnen vorgerechnet, übers Wochenende 100 Milliarden fehlen. Und zwar jährlich und ohne Verteidigung. 100 Milliarden jährlich und ohne Verteidigung. Ich würde sagen, zurück in die Werkstatt. Dieses Papier ist nicht die Druckertinte wert, auf dem es geschrieben wurde.
Autsch, 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 autsch.
Und verräterisch war, lieber Herr Merz.
Ganz kurz nochmal zu den Plänen der Union, weil ich ja gesagt habe, kostet Pi mal Daumen 100 Milliarden. Ganz genau kann man das nicht sagen, weil die ja gar nicht festlegen, wann die eigentlich den Soli abschaffen wollen. Dann sprechen sie von schrittweisen Senkungen der Unternehmenssteuer. Wann genau, wie genau, sagen sie nicht, dass sie sich wieder auf 40% Sozialabgabenquote hinbewegen wollen. Wann genau, wie genau, sagen sie nicht. Da sagen sie alles nicht dazu. Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer, was übrigens ganz gut und überfällig ist, ne, dass das Eigenkapital nicht gleich vom Staat aufgefressen wird, wenn eine Mittelschichtsfamilie sich den Traum vom Eigenheim wahrmacht. Nur wie groß soll die sein? Ab wann soll die gehen? Alles offen. Ne? So viel offen. Und beim Verteidigungsziel schreibt die CDU nur mindestens 2%. Also 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Mindestens 2% kann aber auch sein 2,5 oder 3% oder 4%. Zwischen 4% und 2% liegen aber 80 Milliarden Euro. Ja, sollte man mal schon konkretisieren, finde ich.
Dass Sie zwei Punkte genannt haben. Milliardäre sollen keinen Beitrag leisten, dieses Land stärker nach vorne zu bringen. Schon gar nicht für die Bildung. Dafür haben Sie sich lustig gemacht über ein Programm, das aus der Großen Koalition kommt, das mit der Caritas aufgesetzt wurde, dass nämlich bedürftige Haushalte nach einem Energiecheck eine Unterstützung bekommen, weniger energiefressende Kühlschränke zu bekommen. Das nur deswegen habe ich es einmal in einer Debatte mit Jens Spahn aufgezählt, dass es Ihr Programm war und ein gutes Programm war. Verräterisch ist allerdings, dass Sie sagen, die Milliardäre schütze ich, aber die von der Caritas betreut werden, die kriegen von uns einen Dreck. Das bringt mich zu folgender Aussage. Das bringt mich zu folgender Aussage. Wer die Union wählt, kriegt unsolide Finanzen, kriegt keinen Klima- und Naturschutz und er kriegt vor allem eine Politik, die nur denen gibt, die schon haben und die anderen, die bedürftig sind, die auf die Solidarität unseres Landes angewiesen sind, alleine stehen lässt. Sehr geehrte Damen und Herren, dagegen setzen wir auf bezahlbares Leben. Wir setzen auf Natur- und Klimaschutz, der sich weiterentwickelt, dass wir nicht die internationale Solidarität verlieren, weil Deutschland ausschert. Sie müssen sich klarmachen, dass Sie streben ja an, weil Deutschland zu repräsentieren, also nicht die Union. Das ist doch den Schritt, den Sie jetzt mal langsam gehen müssen, dass Sie den Wahlkampf nicht für sich machen, sondern für das Land und für die Menschen in dem Land. Und stellen Sie sich einmal vor, Deutschland würde unter Ihrer Führung, was ich im Konjunktiv sage, würde unter Ihrer Führung sich von den internationalen Klimaschutzzielen verabschieden entlang Ihres Wahlprogramms. Alle würden einknicken. Wenn man sich bewirbt um dieses Amt, dann muss man die Oppositionsrhetorik fahren lassen, dann muss man die Verantwortung für das Land mit Haut und Haaren wollen. Das vermisse ich bei Ihnen in dieser Debatte. Für die Menschen in Deutschland, für dieses Land. Vielen Dank.
Was ich noch vermisst habe von Robert Habeck ist, dass er über Wachstum spricht, dass er der Union auch mal vorrechnet. Diese Sachen, die sie da will, ja, Soli streichen, Unternehmenssteuer runter, dass das nicht zu Wachstum führt, dass das Trickle-Down-Economics ist und das ist gescheitert. Ja, wenn man die Reichen noch reicher macht, wenn man die 10% Spitzenverdiener entlastet, dann sorgt das nicht für einen Investitionsboom, dann sorgt das auch nicht für deutlich höheren Konsum, denn das wird alles gespart. Das wird zum Großteil gespart und nicht in die Geschäfte getragen. Das ist noch ein starker Punkt, den hat er liegen gelassen. Ansonsten interessiert mich natürlich, wie fandet ihr die Rede? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare. Und was haltet ihr von dem CDU-Wahlprogramm? Zumindest von dem, was bisher bekannt ist. Lasst uns darüber gerne diskutieren. Ansonsten möchte ich nochmal daran erinnern, Geld für die Welt-Newsletter kann man zu Weihnachten verschenken. Link gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die geht's immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.